Herzlich willkommen zu So geht Brandschutz, der Podcast, der dir zeigt, worauf du beim Brandschutz wirklich achten musst. Denn es reicht, dass du Feuer und Flamme für dein Projekt bist. Und hier ist der Mann, der dich vor teuren Schäden bewahren kann, Joachim Müller.
Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Joachim Müller, Prüfsachverständiger für Brandschutz. In dieser Episode will ich mich nochmal dem Thema Brandschutz und Denkmalschutz widmen. Was macht denn den Brandschutz im Zusammenhang mit einem denkmalgeschützten Gebäude überhaupt so interessant und gleichzeitig auch so schwierig? Ja, das hängt zum einen mit den Rechtsgrundlagen zusammen, die einem zur Verfügung stehen, um ein denkmalgeschütztes Gebäude zu bewerten, und dann natürlich mit den historischen Baukonstruktionen. Es ist ja so, dass diese ganzen Brandschutzvorschriften, die wir zum jetzigen Zeitpunkt haben, die sind ja noch nicht besonders alt. Also da hat sich ja erst in den letzten Jahrzehnten eine richtige Dynamik ergeben. Aber die ganzen denkmalgeschützten Gebäude, die bei uns in Deutschland rumstehen, nenne ich es jetzt einfach mal so etwas salopp, die sind natürlich wesentlich älter. Und wenn man jetzt versucht, so eine denkmalgeschützte Baukonstruktion in das aktuelle Baurecht reinzupressen, dann wird es aus mehreren Gründen einfach schwierig. Es ist ja auch so, dass den ganzen Handwerkern zum Zeitpunkt der Errichtung so eines Gebäudes wesentlich andere Baustoffe und weniger Baustoffe zur Verfügung standen und der Kenntnisgrad zu dem Brandverhalten und zu dem Verhalten eines Bauteils im Brandfall war natürlich zum früheren Zeitpunkt als irgendwelche Kirchen, historische Schlösser, historische Villen und so weiter, als die gebaut wurden, da hatte man diese ganzen Erkenntnisse in diesem Umfang noch nicht. Ja, und es ist natürlich so, wenn man sich mal mit der ganzen Thematik etwas tiefer auseinandersetzt, dann stellt man natürlich fest, dass der Brandschutz bzw. der Denkmalschutz und der Brandschutz halt sehr schwierig zu greifen sind, weil es eben für diese historischen Baukonstruktionen noch keine Brandschutzvorschriften gegeben hat und keine Vorschriften, wie die zu bauen sind, damit man unterschiedliche Feuerwiderstandsdauern erreichen kann, wie wir sie heutzutage kennen. Es gibt also zum Beispiel historische Deckenbalkenkonstruktionen, also Holzbalkendecken mit verschiedensten Aufbauten, mit verschiedensten unterseitigen Deckenaufbauten, mit verschiedensten Füllungen. Und die reagieren natürlich auf Brandbeanspruchungen ganz anders als diese Bauteile, die uns heute zur Verfügung stehen, also zum Beispiel die Stahlbetondecken. Es gab dann später auch für weitgespannte Massivkonstruktionen gab es dann auch Stahlbeton-Rippendecken und vergleichbare Konstruktionen, mal mit Hohlkörpern aus Ziegel, mal mit Hohlkörpern aus anderen Baustoffen. Und jede Ziegelei in jedem Ort hat mehr oder weniger ihr eigenes System gehabt. Und wenn man sich dann da mit den historischen Bautabellen mal auseinandersetzt, dann stellt man fest, dass es eine Vielzahl an Deckenkonstruktionen gibt, die halt unterschiedlich zu klassifizieren sind, was die Feuerwiderstandsdauer des Tragwerks anbelangt. Und allein diese Bewertung muss natürlich jemand machen. Das heißt ganz konkret, wenn man einen Brandschutznachweis für ein Gebäude erstellen soll, das denkmalgeschützt ist, und dieses denkmalgeschützte Gebäude soll jetzt einen Umbau oder eine Nutzungsänderung oder eine Renovierung erfahren, dann muss man sich mit dieser denkmalgeschützten Konstruktion erstens auseinandersetzen. Und bevor man sich damit auseinandersetzen kann, muss man sie überhaupt erstmal kennen. Das heißt, man muss also durch stichprobenartige Bauteilöffnungen, wenn man keine vernünftigen Bestandsunterlagen hat, möglichst sensibel die Baukonstruktion des denkmalgeschützten Gebäudes erkunden, um dann Rückschlüsse drauf zu ziehen, wie dieses Bauteil im Brandfall voraussichtlich reagiert. Und das ist natürlich super, super schwierig, weil diese ganzen Baukonstruktionen aus der damaligen Zeit, die haben ja keine Bauteilprüfung, was die Feuerwiderstandsdauer anbelangt, wie wir sie heute kennen, erfahren. Und das macht das Ganze halt super, super anspruchsvoll. Und zu diesem anspruchsvollen Herangehen und verantwortungsvollen Herangehen zählt natürlich auch, dass man überhaupt mal einen Planer finden muss, der Lust darauf hat, sich mit so einer schwierigen Konstruktion auseinanderzusetzen, der die Zeit dafür hat und der auch das Verantwortungsbewusstsein dafür hat, mit dieser historischen Konstruktion sehr sorgsam umzugehen. Es ist natürlich ein leichtes zu sagen, wir hängen jetzt unter eine historische Deckenkonstruktion einfach eine Brandschutzdecke unten drunter, die nach heutiger Bauart geprüft ist. Sorgt aber natürlich auch dafür, dass man vielleicht die ein oder andere optisch wirklich sehenswerte Deckenmalereien und so weiter, irgendwelche konstruktiven Elemente, die man zeigen möchte, Stuckkonstruktionen und so weiter, dass das nicht mehr sichtbar ist. Und da hatten wir natürlich sofort einen Konflikt mit dem Denkmalschutz, weil wir wollen ja das Denkmal zum einen schützen, aber man will natürlich die denkmalgeschützte Konstruktion auch sehen. Weil das, was die Handwerker damals drauf hatten, was die gebaut haben, Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Super, super schöne Bauteile, die da erstellt wurden. Ich glaube, dass da ohne den Handwerkern von heutzutage da zu nahe treten zu wollen, aber dass dieses Wissen, wie man ein Deckengewölbe, das in mehreren Richtungen spannt, wie man das herstellt, wie man die Stuckkonstruktionen und die ganzen Deckenelemente so herstellt, dass das wirklich vernünftig nach was ausschaut. Wahrscheinlich ist dieses Wissen heutzutage auf wenige Handwerksfirmen, die sich darauf spezialisiert haben, zusammengedampft. Und man muss es natürlich auch bezahlen wollen. Und es wäre jetzt natürlich super schade, diese Elemente einfach mit einer stumpfen Trockenbaudecke zu verkleiden oder irgendwelche Gussstützen oder Stahlkonstruktionen, die mit Nieten quasi zu einer zusammengesetzten Konstruktion zusammengefügt wurden, die einfach vollständig zu bekleiden, nur weil man es halt einfach nicht anders weiß oder weil man einfach keine anderen Möglichkeiten sieht, wie man mit so einer denkmalgeschützten Konstruktion umgeht. Ich finde so eine Herangehensweise wirklich schade. Das zeugt jetzt nicht besonders von sehr hoher Sachkenntnis des jeweiligen Sachbearbeiters, der diesen Brandschutznachweis erstellt. Und das ist auch wirklich nichts, wie man an so eine denkmalgeschützte Konstruktion rangeht. Unsere Aufgabe als qualifizierte Brandschutzplaner ist doch letzten Endes, aus dem Bauteil und aus dem Gebäude das Maximum auf der einen Seite für den Nutzer herauszuholen, dass das Gebäude genutzt werden kann, aber natürlich auch die ganze Gestaltung so einer denkmalgeschützten Konstruktion zu zeigen. Und wenn das vielleicht auf der einen Seite nur mit einer vernünftigen schutzzielorientierten Bewertung des Bauteils oder des Gebäudes funktioniert, ja, da muss man halt mal ein bisschen Hirnschmalz reinstecken und muss sich überlegen, wie man mit dem Bestand so umgehen kann, dass er weiterhin funktioniert, dass er auch im Brandfall funktioniert, dass die denkmalgeschützte Konstruktion dann auch wirklich im Brandfall ausreichend standsicher ist und wir dieses Denkmal im Brandfall nicht vollständig verlieren. Da zählt natürlich auch dazu zum einen die Konstruktion, dann das Gebäude an sich, Wandelemente, Deckenelemente, Bekleidungen, Malereien, historische Türelemente, historische Dachstühle und eventuell sogar noch Einrichtungsgegenstände, die ebenfalls zu diesem denkmalgeschützten Gebäude mit zugehören. Also ein richtiger Sachschutzaspekt und nicht nur reines Bauwerk und reines Schutzziel Personenschutz und die Personen, die das Gebäude nutzen, einfach rechtzeitig herauszubringen. Also man muss wirklich sehr viel Lust haben auf ein denkmalgeschütztes Gebäude, sehr viel Energie und Zeit reinstecken. Und ja, der Bauherr muss das bezahlen. Der Bauherr muss sich drüber im Klaren sein. In dem Moment, wo ich ein denkmalgeschütztes Gebäude habe und lass da meinen Architekten drauf los und lass meine Fachplaner drauf los und lass auch die ausführenden Firmen drauf los, da muss ich einfach als Bauherr mehr Geld in die Hand nehmen als bei einem klassischen Neubau, weil die denkmalgeschützte Konstruktion halt einfach geschützt werden muss. Ja, also Denkmal, da steckt ja quasi, das sind ja zwei Worte vereint, denk mal drüber nach, ob du mit so einer Konstruktion oder so einem Gebäude wirklich ausreichend vertraut bist. Ob du als Brandschutzplaner wirklich Lust darauf hast, dich mit so einem Gebäude auseinanderzusetzen oder ob du keine Lust drauf hast, genau nicht ausreichend Budget beim Bauherrn locker machen kannst, weil du den Bauherrn nicht ausreichend gut beraten kannst, wie er mit, warum er mehr Geld investieren muss, was er letzten Endes davon hat. Ja, und dann kommt irgendwann die Stunde der Wahrheit, wo du einfach sagen musst als Brandschutznachweisersteller, ich gebe ein Angebot ab oder ich gebe kein Angebot ab. Ich bin dafür geeignet oder ich bin nicht dafür geeignet. Ich habe auf dieses Projekt Lust oder ich habe auf dieses Projekt keine Lust. Und der Architekt, der diesen Fachplaner in sein Team mit reinnimmt, sollte diese Randbedingungen auch wirklich aktiv abfragen und wirklich sich nur denjenigen Fachplaner ins Gebäude bzw. in sein Planungsteam mit reinholen, der wirklich Lust hat, das Maximum aus diesem Gebäude rauszuholen, ohne einfach nach dem Gießkannenprinzip das aktuelle Baurecht versuchen, drüber zu stülpen und das komplette Denkmal zu versauen. Das soll es gewesen sein an dieser Stelle. Ich hoffe, ich habe dir ein paar wichtige Impulse zum Umgang mit einer denkmalgeschützten Bausubstanz und dem Zusammenhang mit dem vorbeugenden Brandschutz mitgeben können. Lass mir bitte einen Like dazu da. Schreib mir gerne unten auf YouTube in die Kommentarfunktion deine Sichtweise auf diese Dinge. Ja, und wenn du einen Brandschutznachweisersteller suchst oder einen Prüfsachverständigen, der wirklich Lust hat, sich auch mit denkmalgeschützter Bausubstanz auseinanderzusetzen und der gleichzeitig jede Menge Erfahrung darin hat, weil er auch mehr als 20 Jahre lang Tragwerksplanung gemacht hat im Bereich des Denkmalschutzes und im Bereich vom Bauen im Bestand, dann gehe jetzt auf www.tub-brandschutz.com. Trag dich ein für ein kostenloses Erstgespräch und ich freue mich sehr auf deine Kontaktaufnahme. Bis dorthin, herzliche Grüße, dein Joachim Müller, Prüfsachverständiger für Brandschutz.
Vielen Dank, dass du auch dieses Mal mit dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Wenn du wissen willst, ob und wie wir den Brandschutz für dein Gebäude optimieren können, dann besuche jetzt www.tub-brandschutz.com und trag dich ein für ein kostenloses Erstgespräch. Diesem 45-minütigen kostenlosen Beratungsgespräch wird eine Strategie für dich erstellt. Und zwar egal, ob du uns für die Planung des Brandschutzes für dein Gebäude brauchst oder ob du mich als Prüfsachverständigen für die Prüfung eines Brandschutznachweises haben willst. In unserem Gespräch lernst du die Chancen und Risiken für dein Projekt kennen und wir zeigen dir, wie du die Kontrolle über die Kosten für den Brandschutz und die Termine bekommst. Vergiss eine Sache bitte nicht. Je früher du uns in die Planung oder Prüfung des Brandschutzes für dein Gebäude einbindest, umso eher bekommst du über Folgendes die Gewissheit: einen maßgeschneiderten Brandschutz für dein Gebäude, die Einhaltung der Termine und die Einhaltung der Kosten. Also gehe jetzt auf www.tub-brandschutz.com und trag dich ein für ein kostenloses Erstgespräch.